Frau Scheibe, wie verlief denn der gestrige Prozessauftakt gegen die beiden angeklagten Frauenärztinnen? Was haben Sie da in Erfahrung gebracht?
Ja, also es waren nicht nur 100 Unterstützerinnen vor dem Amtsgericht versammelt in Kassel, sondern es waren ungefähr 400, vielleicht sogar 500 Demonstrantinnen, die ganz klar sich ausgesprochen haben für eine Solidarität mit diesen Ärztinnen und für eine Freisprechung. Aber eigentlich ist die Aufgabe nicht, dass Gerichte dies klären, sondern es ist die Aufgabe von Politik, jetzt Gesetzesänderung. Es ist ja vorhin angesprochen worden, seit Herbst vergangenen Jahres ganz deutlich geworden, dass dieser Paragraph 219a Strafgesetzbuch, um den es jetzt hier ganz konkret geht, wo Ärztinnen immer wieder beschuldigt werden und auch in den letzten Jahren immer stärker, das heißt immer mehr Ärztinnen erhielten entsprechende Schreiben, dass sie ihre Homepage verändern sollten, diesen Hinweis darauf, nur Hinweise darauf, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen sollen, von ihren Homepages nehmen. Und das ist sozusagen ja eine Tendenz, die sich, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr, sehr verstärkt hat. Der Paragraph selbst ist ja mit dem Reformierung damals in den 90er Jahren, 92, 95, mit in die Gesetzgebung gekommen. Und er stammt ja aus dem Jahre schon 1933. Also zu einer Zeit in das Strafgesetzbuch gekommen, wo von Homepages und Internet und Patientenautonomie sicherlich noch nicht die Rede war und das damals auch politische Gründe hatte.
Und Sie sagen, dass es nun auch verstärkt eben Anzeigen gegenüber Ärzten und Ärztinnen gegeben hat, die eben online darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder eben jene Ärzte und Ärztinnen da angesprochen wurden, dass sie diese Informationen doch aus dem Netz nehmen sollen. So eine Ansprachen oder auch Anzeigen gehen ja oft auf die sogenannte Lebensschutzbewegung zurück, die in den letzten Jahren auch wieder verstärkt aktiv wurde, die eben ja das Leben unbedingt schützen wollen, auch das ungeborene Leben und deswegen auch ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen einfordern. Nun ist die Frage, wie genau diese gestärkte Lebensschutzbewegung, welche Auswirkungen die auch auf Gerichte und eine quasi Strafverfolgung nehmen kann oder auch aktuell schon nimmt, was da Ihre Einschätzung ist.
Also wir sind der ganz festen Überzeugung, dieser Paragraph 219a ist eigentlich nur noch sozusagen für Sie ein Medium, für die Lebensschutzbewegung ein Medium, um zu verhindern, dass Frauen Informationen bekommen können, zu dem sozusagen auch in Deutschland leider noch unter Strafgesetz stehenden Schwangerschaftsabbruch. Das ist sozusagen eigentlich das Grunddilemma. Und im Paragraph 219a, der selbst aber keine Lebensschutzwirkung hat und deswegen auch verfassungsrechtlich sehr bedenklich ist, dieser wird eben herangezogen von dieser Bewegung, die wirklich in den letzten 15 Jahren sehr viel an Einfluss genommen hat. Das ist einmal, dass natürlich die christlichen Kirchen, ich sage insbesondere die katholische Kirche natürlich, ihren Einfluss verstärkt hat, aber eben auch durch den Zuspruch zu den evangelikalen Gruppierungen, den Freikirchen, die ja doch eine ziemlich heftige Tendenz genommen hat in der Bundesrepublik, was wir vorher so nicht hatten. Diese Kräfte zusammen mit national gesinnten Kräften, die wir jetzt auch in politischen Parteien haben, im Bundestag, die sorgen dafür, dass entsprechende Verschärfungen auch erfolgt sind.
Und diese Verschärfung scheint auch schon Auswirkungen zu haben, wenn man Verbindungen ziehen möchte zu einer Meldung des Statistischen Bundesamtes, das nämlich mitgeteilt hat, dass die Zahl der Arztpraxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, um 40% zurückgegangen sind. Von 2000 auf 1200 eben Arztpraxen und Kliniken. Inwiefern sehen Sie da genau auch so eine Verbindung? Beziehungsweise was sind denn Gründe dafür, dass immer weniger Ärzte und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche in ihren Praxen oder eben Kliniken anbieten?
Ja, also es gibt ein ganzes Bündel von Gründen. Ich glaube, die Grundlage für all diese Gründe sind eben noch die strafgesetzliche Verfolgung von Schwangerschaftsabbrüchen. Dass wir immer noch den Paragraph 218 im Strafgesetzbuch haben, der das verhindert. Nur der eine Bestrafung sozusagen aussetzt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und das ist die Grundlage dafür, dass es keine Ausbildung an medizinischen Einrichtungen der Universitäten in der Bundesrepublik stattfindet. Das heißt, es werden gar keine Leute mehr ausgebildet. Es werden keine neuen Fachärzte mehr ausgebildet in diesem wichtigen kleinen Teilbereich des ambulanten Operierens, was ambulante Schwangerschaftsabbrüche besonders in der ersten Phase der Schwangerschaft, also in den ersten 12 Wochen sozusagen anbetrifft. Obwohl es eines der häufigsten Operationen im Frauenfach ist. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt keine Ausbildung, es gibt keine Forschung dazu, es gibt keine wissenschaftlichen Tagungen dazu, wo ein Austausch erfolgt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass im Zeitalter, wo der wissenschaftlich-technische Fortschritt in allen Bereichen so immens voranschreitet, wo Weiterbildung für alle ansteht, gerade in diesem Bereich alles ausgespart ist und wir zum Teil noch praktizierende Ärzte haben, die das mit Curettage machen, was also für die Frauengesundheit nicht sehr vorteilhaft ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch innerhalb der Frauenärzte das Ansehen von Ärzten, die auch Frauen helfen, in diesen schwierigen Konfliktsituationen eben diese Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sowohl operativ als auch jetzt ja schon seit vielen Jahren, seit eigentlich der 2000er Jahre mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, dass das sozusagen schlecht angesehen ist im eigenen Berufskreis, aber natürlich auch gesellschaftlich immer wieder unter Druck steht, dass eben Geheimniskrämerei damit erfolgt, dass man nicht richtig darüber reden kann, weil eben immer sozusagen dieses sogenannte Werbungsverbot, Paragraph 219a da ist, oder dass Frauen eben auch sehr viel Scham empfinden, sich auszutauschen, was auch kontraproduktiv ist für die Frauengesundheit, weil das Wichtigste ist die Verarbeitung von solchen Ereignissen. Und wenn man mit niemandem drüber reden kann, dann bleibt es das eigene Problem und dann führt das zu psychischen Problemen.
Wenn wir jetzt nochmal darauf blicken, konkret auf den Paragraph 219a. Die Diskussion um diesen Paragraph ging ja dann im vergangenen Herbst los, als nämlich die Frauenärztin Christina Hähne zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Und daraufhin gab es sehr viel Solidarität mit ihr. Und man hatte auch so das Gefühl, dass überhaupt mal in der Gesellschaft über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen wird und dass es da auch eine breite Zustimmung dazu gab, dass Ärzte und Ärztinnen doch darüber informieren können müssen, mindestens das. Und daraufhin gab es dann auch ja eine politische Debatte, die angestoßen wurde, wo sich eine Vielzahl an Parteien, so abgesehen von AfD und CDU, dafür sozusagen eingesetzt haben, dass der Paragraph entweder abgemildert oder ganz abgeschafft werden soll. Bislang ist aber dennoch noch nichts passiert. Im Juni gab es zuletzt eine öffentliche Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, genau zu der geforderten Streichung des Paragraphens. Aber bis jetzt gibt es viele Willensbekundungen, auch kürzlich von Seiten der Linken, aber eben noch nichts ins Gesetz gegossene. Wie blickt das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung darauf, was da gerade im politischen Prozess zu diesem Paragraphen passiert?
Ja, also wir haben uns sehr gefreut, dass Ende des vergangenen Jahres und auch Anfang des neuen Jahres eine große gesellschaftliche Debatte nochmal zu diesem wichtigen frauenpolitischen, frauengesundheitspolitischen Thema losgetreten wurde und dass die Ärztin Christina Hähne so viel Mut hatte, da so auch öffentliche Petitionen zu starten, wodurch das gesellschaftliche Bewusstsein so ein bisschen wachgerüttelt wurde, weil vielen ist das gar nicht bewusst, so auch wie auch die Ärztin das gesagt hat, dass sie gar nicht wussten, dass es diesen Paragraph 219a gibt, weil er eigentlich immer also bisher keine Rolle gespielt hatte. So, und so sind auch die Parteien wachgerüttelt worden und es gab sofort Anträge, sowohl von den Linken als auch den Grünen, als auch der FDP, als auch der SPD. Diese Anträge, und da hatten wir gehofft, da gab es ja damals Anfang des Jahres die Koalitionsverhandlungen, dass wir bevor die Koalition irgendeine Koalition gebildet wird, eine politische Lösung im Strafgesetzbuch finden. Das heißt, dass wirklich im Bundestag eine Mehrheit sich dafür findet, dass es zu einer Streichung kommt. Die FDP ist eher für eine Reformierung. Allerdings sind die Frauen in der FDP, also die liberalen Frauen, treten sehr vehement auch für die Streichung auf. Und es gibt, wie gesagt, viele, viele Frauen- und Familienorganisationen, die inzwischen auch bekundet haben mit offenen Briefen, dass die Streichung längst überfällig ist. Also Politik ist jetzt gefordert. Allerdings kam dann die Bildung der Koalition aus SPD und christlich-demokratischen Parteien zustande, die letztendlich dann das ein bisschen ausgebremst haben. Die Gesetzesentwürfe liegen alle vor. Die waren ja auch die Grundlage für die Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Und in dieser Anhörung wurde sehr deutlich, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen, von Abschaffung bis hin zu nichts ändern, sodass mir die Vorstellungskraft im Moment fehlt, wie das, was jetzt verabredet ist, dass die Ministerin für Verbraucherschutz und der Gesundheitsminister da irgendwie zusammen einen Gesetzesentwurf vorlegen sollen. Also dass die CSU zusammen mit den Sozialdemokraten da einen Gesetzentwurf einbringen können überhaupt, da fehlt mir im Moment die Vorstellungskraft nach dem Erleben der Anhörung im Ausschuss. Also wir werden gespannt sein. Es ist durchaus denkbar, dass wenn kein Gesetzentwurf vorgelegt wird, dass dann der Fraktionszwang der Parteien aufgehoben wird und wir die berechtigte Hoffnung haben, dass es genug Menschen im Bundestag gibt, die dieser Forderung, dass die Frauenärzte die Informationen an ihre Patientinnen geben dürfen, auch in modernen Medien, auf ihren Homepages, dass das dann Wirklichkeit werden kann, vielleicht noch in diesem Jahr.
Abgesehen genau von dieser politischen Option, die Sie da angesprochen haben, sehen die Ärztinnen, die gerade eben einerseits vor Gericht stehen oder schon vor Gericht standen aufgrund des Paragraphen 219a, auch eine Option noch im Recht, auch wenn die Gießener Ärztin Christina Hähne, die ja eben im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, jetzt nicht mehr davon ausgeht, dass in ihrem Berufungsverfahren, das nun bald losgehen soll, dass sie da jetzt noch einen Freispruch erhält. Da hat sie nämlich gemeint, mit dem aktuellen Wortlaut des Paragraphen 219a ist ein Freispruch eigentlich gar nicht möglich, sondern sie und auch die Verteidigung nun von Nora Sass, von der Ärztin, die nun eben in Kassel vor Gericht steht, da hat die Verteidigung gesagt, dass sie nun auf die Verfassungswidrigkeit dieses Paragraphen setzt, beziehungsweise diesen Paragraphen für verfassungswidrig hält. Und dann steht ja der Gang zum Bundesverfassungsgericht eigentlich als nächstes an. Und Christina Hähnel hat das auch schon angekündigt. Ja, wie weit ist denn das auch schon gedacht, diesen Paragraphen vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen?
Ja, also das ist eben in Deutschland ein schwieriger Weg, ne? Etwas sozusagen erstmal diese Prozesse voraussetzt, um praktisch dann in die nächsthöhere Instanz jeweils zu gehen. Und Widerspruchsprozesse, der Prozess war für nächste Woche angesetzt in Gießen, die Berufungsverhandlung von Christina Hähnel, und wurde leider abgesagt. Es stand schon ein Termin, 6. September fest. Die Begründung war, dass es im Moment keinen entsprechend großen Raum gibt, weil es ein ganz großes öffentliches Interesse gibt, dieser Berufungsverhandlung beizuwohnen. Weil es ist schon mehr als ein normaler Prozess, sondern es ist eben einfach ganz viel Zuspruch auch für die sogenannten Angeklagten, weil einfach der gesunde Menschenverstand schon sagt, dass eine Formulierung, die aus den Jahren 33 beziehungsweise die 90er Jahren, wo es gerade losging, auch mit Homepages und sowas, da hat man überhaupt nicht daran gedacht, entsprechende Gedanken zu haben, wie heute die Situation ist und was man als Verbraucherin braucht, in dem Fall als Betroffene, ungewollt Schwangere, an Informationen, um sich zu orientieren und sozusagen sein Recht auf Information auch und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und das, denke ich, sind wichtige Argumente, und ich denke auch, dass natürlich der letzte Weg ist, das Bundesverfassungsgericht, dass das für nicht mehr zeitgemäß erklärt oder da entsprechende Auflagen für Gesetzesänderungen erteilt, wie das häufig der Fall ist. Aber natürlich wäre es wünschenswert, dass sich das nicht nur jetzt über Jahre hinzieht, sondern dass wir relativ schnell eine politische Entscheidung finden von unseren Mitgliedern im Deutschen Bundestag, dass da wirklich auch sich abbildet, was sozusagen auch von von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird und was wir auch zivilgesellschaftlich begleiten wollen und auch forcieren wollen. Das ist sozusagen Aufgabe auch unseres Bündnisses, dass wir da recht schnell eine Lösung finden im Interesse aller Ärztinnen und Ärzte und auch der Zukunft der Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen, weil der Rückgang in den letzten 15 Jahren von 40%, wenn sich das weiter fortsetzt, dann können wir uns das ausrechnen, wie viele Ärzte perspektivisch in 15 Jahren zur Verfügung stehen.
Frau Scheibende, vielleicht noch mal abschließend konkret auf den Prozess gegen die zwei Frauenärztinnen in Kassel geblickt, der nun gestern losging. Was sind denn da die Aussichten, wie das weiter und wie das ausgeht?
Ja, jetzt ist ja der Befangenheitsantrag dort gestellt worden von Nora Sass selbst begründet und auch ihrem Anwalt gegen den Vorsitzenden Richter, den Herrn Rickmann. Und jetzt muss man sehen, wie ein anderer Richter darüber urteilt. Es ist natürlich eine, es ist schon auch eine ein bisschen politisierte Diskussion. Es gibt einerseits natürlich die Buchstaben im Strafgesetzbuch, andererseits natürlich auch das, was Recht auch will, ne, dass gleiche Behandlung erfolgt, dass gerechte Behandlung erfolgt. Und das steht so ein bisschen in diesen Paragraphen Widerspruch und das ist genau das Dilemma.